Es ist Donnerstagabend. Live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland. Die Schwule Welle präsentiert Gaywatch meets Gay Music. Und damit ein herzliches Willkommen in den nasskalten Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Im Studio für heute der Alex. Und als gern gesehenen Gast begrüße ich den ehemaligen Schwule Welle-Redakteur Götz.
Ja, hallo, schön mal wieder hier zu sein. Mit der Musik wird es einem ganz gleich warm ums Herz, trotz des schlechten Regenwetters. Aber das macht gar nichts.
Okay, sehr schön. Also Leute, manchmal können wir uns ja einfach nicht entscheiden. Sollen wir nun eine Gay-Watch oder eine Gay-Music-Sendung machen? Aber warum nicht einfach beides zusammen? Et voilà, heute also eine bunte Mischung, bei der sowohl die Cineasten als auch die ESC-Fans auf ihre Kosten kommen. Hagen hat sich, wie schon in den vergangenen Jahren, für uns auf der Berlinale umgesehen und wird Götz Rede und Antwort stehen, um euch die heißesten Infos rund um die Filmfestspiele und die Teddy Awards in Berlin zu versorgen. Der Hartmut hat sich am Wochenende die Oscar-Nacht um die Ohren geschlagen, um mit euch seine Eindrücke und Meinungen zu den Academy Awards zu teilen. Ich war letzte Woche live in Köln dabei, als Deutschland sein Lied für Stockholm gesucht und gefunden hat. Darüber werde ich später in der Sendung mit dem bekannten Grand Prix-Fan Jordan Hansen sprechen, einem jungen Künstler, den wir in den vergangenen Jahren schon mehrfach in der Sendung hatten. Wenn wir ihn schon an der Angel haben, darf er uns gleich noch seine neue Single Schwerelos vorstellen. Gespickt wird das Ganze mit einer kräftigen Portion passender Musik, den Nachrichten aus der schwulen Welt und den Veranstaltungshinweisen. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns während der Sendung erreichen könnt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Das waren Seed featuring Black Kappa mit Dickes B. Ein dickes B wie Berlinale hat auch der Hagen jedes Jahr im Kalender stehen. Und damit übergebe ich an Götz.
Ja, und für Cineasten ist das natürlich immer eine heiße Zeit im Jahr, denn nicht nur die Berlinale war, auch die Oscars, darüber hören wir ja später noch mehr. Und endlich hat Leonardo DiCaprio mal einen Oscar bekommen. Wenn es einen Oscar für gutes Aussehen gäbe, hätte er den von mir aus schon nach der Titanic haben können. Aber wir wollen uns ja erstmal mit der Berlinale auseinandersetzen und seit Jahr und Tag unser Mann auf der Berlinale ist Hagen Gottschalk. Er hat sich auch dieses Jahr wieder durch das umfangreiche Programm gekämpft und jetzt habe ich ihn am Telefon hoffentlich.
Hallo Götz,
ich grüße. Hallo Hagen, ja super. Ich höre dich gut, ich hoffe, du hörst mich auch.
Ich höre dich auch sehr gut. Grüße nach Freiburg.
Ja, danke. Dann würde ich sagen, wir fangen mal ganz einfach an. Hagen, klär uns nochmal kurz auf, für alle, die es noch nicht wissen, was ist die Berlinale eigentlich?
Ja, die Berlinale ist eines der größten internationalen Filmfestivals der Welt. Hier trifft sich jedes Jahr im Februar für 10 Tage die internationale Filmbranche mit nahezu 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus über 100 Ländern, die sich, und das ist das Besondere, zusammen mit dem Berliner Publikum, das ist ein Publikumsfestival, also jeder kann sich Karten für die Vorstellungen kaufen, wenn er noch eine kriegt. In dieses Jahr waren das über 1.149 Vorführungen, die insgesamt 434 Filme des diesjährigen Berlinale-Programms anschauen konnten. Und unter all diesen Filmen und Vorstellungen gab es, wie jedes Jahr auch dieses Jahr, wieder einige queere Filme. Das waren 10 Dokumentationen, 15 Spielfilme und 12 Kurzfilme mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen, die ins offizielle Programm der Berlinale eingeladen waren.
Angesichts der Menge der Filme und der Menge der schwulen Filme fragt man sich natürlich da, ist das denn eigentlich ein repräsentativer Querschnitt, ein guter Überblick über das schwul-lesbische Filmprogramm?
Also die Berlinale ist zwar seit Jahren das einzige große A-Film-Festival, das Filmen mit schwulen, lesbischen und transidentischen Themen ein regelmäßiges Forum bietet, aber sie ist natürlich kein schwul-lesbisches Filmfestival. Und daher bietet sie auch keinen repräsentativen Querschnitt der besten queeren Filme des vergangenen Jahres. Das ist sicherlich auch gar nicht ihr Auftrag. Ich denke, wer sich speziell für schwule und lesbische Filme interessiert, wird auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals sicherlich eine repräsentativere Auswahl an Filmen finden. Aber queere Filme gab es eben auch in diesem Jahr wieder in fast allen Sektionen des Filmfestivals. Das heißt vom Wettbewerb über das Forum bis hin zum Kinder- und Jugendfilmwettbewerb Generations. Die Berlinale ist ja in so verschiedene Sektionen aufgeteilt. Traditionell hat der queere Film aber seine stärkste Plattform in der Sektion Panorama. was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas Manfred Salzgeber und auch seinem Nachfolger Wieland Speck zu verdanken ist. Von den über 400 Filmen, die auf der Berlinale liefen, hatten dieses Jahr ca. 8% einen schwulen, lesbischen oder transidentischen Bezug. Das ist etwas weniger als in früheren Jahren und damit scheint sich auch ein Trend zu stabilisieren, der schon in den letzten Jahren begonnen hat, dass insgesamt weniger queere Filme auf der Berlinale laufen. Insbesondere bei den programmfüllenden Filmen, also sowohl bei Spielfilmen als auch bei Dokumentationen, ist das deutlich zu sehen. Früher liefen zum Beispiel über 20 Spielfilme und bis zu 17 Dokumentarfilme mit schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen im offiziellen Programm. Dieses Jahr gab es nur noch 9 Dokumentationen und 15 Spielfilme. Also zumindest was die Quantität der Filme angeht, scheint das doch ein signifikanter Einbruch zu sein. Die Kurzfilme haben sich diesem Trend dieses Jahr widersetzt. Da liefen nämlich sogar doppelt so viele Filme mit einem queeren Bezug wie noch im letzten Jahr, nämlich 12 statt 6 Kurzfilme. Bei den queeren Filmen gab es auch dieses Jahr wieder eine sehr internationale Mischung von amerikanischen, europäischen, asiatischen und südamerikanischen Filmen. Nach wie vor nur vereinzelt vertreten sind queere Filme aus Osteuropa und aus Afrika. Da lief dieses Jahr zum Beispiel ein tschechischer Spielfilm über eine lesbische Massenmörderin, eine polnisch-schwedische Koproduktion über 3 einsame Frauen in Polen Anfang der 90er Jahre und ein sehr witziger Kurzfilm über eine Geburtstagsfeier in einem Club in Rumänien, der seine Geschichte ganz wunderbar in Bildern erzählt hat. Einen Einblick in die sehr familiär geprägte Gesellschaft im heutigen China gewährte der Dokumentarfilm Inside the Chinese Closet. Und in dem Kurzfilm Reluctantly Queer schreibt ein junger Flüchtling aus Ghana einen Brief an seine Mutter, in der er ihr erklärt, warum er das Land verlassen musste. Ich finde diese Filme besonders wichtig, da sie uns daran erinnern, wie weit wir es hier in den letzten 30 Jahren gebracht haben, aber eben auch, dass dies in großen Teilen der Welt noch lange nicht der Fall ist. Es lief zum Beispiel dieses Jahr leider wieder kein queerer Film aus einem arabischen Land und das, obwohl das Thema Flüchtlinge auf der Berlinale sehr präsent war. Dass eben auch viele Schwule und Lesben unter den Flüchtlingen sind, ist angesichts der Menschenrechtslage gerade für Schwule und Lesben in diesen Ländern nicht verwunderlich. Und es ist meiner Meinung nach wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass in vielen Ländern, aus denen die Flüchtlinge aktuell kommen, Homosexualität noch immer illegal ist und mit Haftstrafen, Auspeitschen oder sogar der Todesstrafe geahndet werden kann.
Ja, vielen Dank erstmal für diesen ersten Einblick. Dann kommen wir doch gleich mal zu den Teddy Awards. Wie lange gibt es schon den Teddy und weißt du eigentlich, wie er entstanden ist?
Also der Teddy Award feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Es gibt ihn jetzt schon seit 30 Jahren. Und damals trafen sich während der Berlinale schwule Filmemacher, Veranstalter von schwulen Filmfestivals und interessierte Besucher im Buchladen Prinz Eisenherz, das ist der schwule Buchladen in Berlin, um über Filme zu diskutieren, sich Filme anzusehen, die im offiziellen Programm keinen Platz gefunden hatten. Und bei diesem Treffen, zu dem damals Manfred Salzgeber, seinerzeit Leiter des Panoramas, eingeladen hatte, wurde vor 30 Jahren der Teddy aus der Taufe gehoben. Die ersten beiden Teddys gingen damals an Pedro Almodovar für das Gesetz der Begierde und Gus Van Sant für die Kurzfilme 5 Ways to Kill Yourself und My New Friend. Das war seinerzeit noch ganz ohne Jury, denn es waren die einzigen beiden Filme mit schwuler Thematik, die damals im offiziellen Programm der Berlinale liefen. Und was vor 30 Jahren im Hinterzimmer des Buchladens begonnen hat, wurde in den letzten Jahren zu einem immer größeren Event. Dieses Jahr fand die Preisverleihung wieder in der Station Berlin statt, einem ehemaligen Postverteilzentrum mit Showacts wie John Grant und Anna Nacklapp, sowie auch wie in den vergangenen Jahren Jochen Schropp als Moderator. Arte hat die Preisverleihung auch wieder aufgezeichnet und allerdings schon letzte Woche Samstagabend ausgestrahlt.
Ja, und wer nicht die ganze Sendung sehen will, der ist natürlich jetzt gespannt darauf, welche Teddys hier die, welchen Filmen hier die Teddys verliehen worden sind. Aber vielleicht noch kurz davor, welche Bedeutung hat der Teddy eigentlich?
Also neben den offiziellen Preisen, also den goldenen und silbernen Bären, die für die Filme im Wettbewerb verliehen werden, tummeln sich noch circa 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis von Amnesty International. Und einer dieser sogenannten Nebenpreise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die, so heißt es, in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres, sowas wie ein schwul-lesbischer Oscar, sondern lediglich der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit einem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist allein schon aufgrund der Regularien der Berlinale, halt nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Das wird man sicherlich auf einem schwul-lesbischen Filmfestival eher finden. Traditionell wird der Teddy in drei Kategorien verliehen. Eine für den besten Kurzfilm, eine für den besten Dokumentarfilm und einen für den besten Spielfilm.
Na, da würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal ans Eingemachte und wir starten mit dem Teddy für den besten Kurzfilm.
Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an den schwedischen Animationsfilm Moms on Fire von Joanna Rytell. Moms on Fire räumt gnadenlos mit den stereotypen Idealen von Schwangerschaft und Kinderkriegen auf. Hier ist nichts niedlich und erfüllend, in diesem Animationsfilm sind nicht mehr die Knetfiguren goldig, geschweige denn die Mütter oder die Kleinkinder. Selbst die Katze ist eher einem Albtraum von Hieronymus Bosch entsprungen, ich würde sie allerdings sofort als Merchandise kaufen, großartige Figuren. Schwangerschaft und Familie sind hier kein verklärtes Idyll, sondern Blut, Schweiß und Tränen. Und so viel näher an der Realität als in allen Filmen, die ich zu dem Thema bisher gesehen habe. Und das in einem Animationsfilm, in dem die Protagonisten kleine Knetfiguren sind. Es ist ein urkomischer Film, den sich jeder anschauen sollte, bevor er sich überlegt, wie schön das doch wäre, eine Familie zu gründen. Aber trotz allem Realismus findet der Film ein positives, utopisches Ende, allerdings ohne Kinder und ohne Männer. Die Jury würdigt den Film für seinen augenzwinkernden Humor und seinen herausragenden Knetanimationsstil. Moms on Fire unterwandert Mutterschaftsmythen subversiv und zeigt uns eine groteske feministische Version der Regenbogenfamilie durch eine queere Brille. Danke dafür.
Das klingt sehr spannend, also den muss man sich wohl offensichtlich unbedingt angucken, Moms on Fire. Dann gehen wir weiter zum Teddy für die beste Dokumentation.
Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an die schwedisch-amerikanische Koproduktion Kiki von Sarah Jordanö. Kiki ist eine Dokumentation über die junge New Yorker Ballroom-Szene. Hier treffen sich junge schwule, lesbische und transidentische Jugendliche zu Battles auf den Laufstegen, New Yorker Jugendclubs. 25 Jahre nach Paris is Burning von Jenny Livingston hat die schwedische Regisseurin Sarah Jordanö den Film nochmal gedreht. Also wer Paris is Burning schon kennt, wird in Kiki nicht viel Neues entdecken, aber schön zumindest, dass es eine neue Generation von jungen, queeren New Yorkern gibt, die immer noch entgegen aller gesellschaftlichen und familiären Widerstände ihren eigenen Weg suchen und erkämpfen. Die Jury lobt Kiki dafür, dass er die anhaltende Stärke der New Yorker Ballroom-Kultur zelebriert, indem er den Klassiker Paris is Burning neu aufleben lässt.
Okay, dann machen wir weiter mit dem Teddy für den besten Spielfilm.
Ja, der Teddy für den besten Spielfilm ging an den österreichischen Film Kater von Händel Klaus. Das Spannendste an diesem Film sind immer noch die Aufnahmen der Hauptfigur, nämlich der Hauskatze der beiden Protagonisten, welcher leider nach 20 Minuten der Hals umgedreht wird. Ansonsten ergeht sich der Film bis dahin in endlos gepflegter Langeweile. Geschildert wird der Alltag von zwei Mittelklasse-Homosexuellen in Wien, der ebenso ereignislos wie banal vergeht. Beide sind Musiker in demselben Orchester, leben in ihrem schöner Wohnen-Apartment in Wien, wo sie kochen, putzen und lästern. Banalität in Echtzeit. Zumindest so lange, bis einer von den beiden, ohne ersichtlichen Anlass oder Grund, plötzlich und unerwartet dem Kater den Hals umdreht. Als Zuschauer freut man sich ein wenig darüber, dass überhaupt mal was in dem Film passiert. Als Tierfreund ist man eher etwas irritiert. Ab da an performen die beiden Hauptdarsteller dann als griechische Klageweiber weiter und betrauern ihren verlorenen Kater. Das Ganze wird dann als häusliche Gewalt verkauft und zieht therapeutische Sitzungen nach sich. Und so wichtig ich das Thema häusliche Gewalt in schwulen Beziehungen gerade auch als Thema für einen Film fände, so wenig ist es in diesem Film gut bearbeitet. Sowohl der Regisseur als auch die Jury schreiben immer wieder was von idyllischem Leben und einer ehrlichen und einfühlsamen Liebe zwischen zwei Männern, die der Film schildern würde. Ich weiß nicht, welchen Film die gesehen haben, aber wenn ich in so einer spießigen und banalen Beziehung feststecken würde, würde ich vielleicht auch dem Kater den Hals umdrehen, nur um zu entkommen. Vielleicht war das mit dem Kater ja auch eine Übersprungshandlung des Protagonisten, der sich eigentlich aus dieser Langeweile befreien wollte. Die Jury würdigt den Film für die wunderschöne Kinematografie und den meisterhaften Schnitt. Das stimmt, technisch ist der Film sehr gut gemacht, selten sah Langeweile so schön aus. Allen Freunden der Homo-Ehe kann ich diesen Film nur wärmstens empfehlen, ansonsten hat mich der Film eher nicht überzeugt.
Also das mit den Katzenfilmen scheint ja so ein Trend zu sein, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf der Berlinale. Ja, jetzt sind wir ja schon am Ende mit den Teddys, aber ich glaube, das waren nicht alle Preise, die da verliehen wurden, sondern du hast noch ein paar mehr im Köcher.
Ja, die Jury hat dieses Jahr noch einen Spezialpreis der Jury vergeben, und zwar an den chilenischen Spielfilm Nunca Vas Esta Solo von Alex Anwanter. der den gewaltsamen Tod eines schwulen Jugendlichen als Ausgangspunkt für seinen Film nimmt und zeigt, wie sein Umfeld, allen voran der Vater, damit umgeht. Ein unbequemer, aber notwendiger Film, den die Jury dafür auszeichnet, dass er das Publikum zwingt, sich mit der eigenen Haltung zu solchen Hassverbrechen auseinanderzusetzen. Und es gab dieses Jahr zum ersten Mal einen Publikumspreis beim Teddy. Der ging an den französischen Spielfilm Théo et Hugo dans le même bateau. Mein Französisch ist ein bisschen anders. Théo et Hugo dans le même bateau von Oliver Ducastel und Jacques Martineau. Der neue Film von den beiden, die schon damals mit Droll de Félix im Jahr 2000 einen Teddy erhielten, beginnt erstmal als Porno. Oder zumindest sehr explizit in einem Darkroom, wird aber schnell zu einem sehr dichten Film über den Umgang mit HIV und AIDS heutzutage. Wie gehe ich als schwuler Mann mit dieser Krankheit um, jetzt da es Medikamente gibt, mit denen ich den Virus unter die Nachweisgrenze drücken kann? Welche Verantwortung habe ich als Positiver, welche auch als Negativer? Gibt es sowas wie Schuld und Unschuld? Und last but not least, was tue ich, wenn ich doch meinem Schwanz und nicht meinem Gehirn die Entscheidung überlassen habe? Und was hat Liebe in so einem Film zu suchen? Der Film ist ein Roadtrip durch die Nacht in Paris, in dem sich die beiden Protagonisten finden, verlieren und wiederfinden. Für mich der erste Film einer neuen Generation von Filmen zu dem Thema HIV und AIDS. Und auch wenn er einige dramaturgische Kunstgriffe macht, um eben alles in einer Nacht in Paris zu erzählen, war das einer der stärksten Filme auf der Berlinale dieses Jahr.
Schön, dann haben wir noch einen letzten Film.
Einen letzten Film, noch einen Preis, und zwar der Preis der Leserjury des Männermagazins. Es gibt tolle Preise auf der Teddy-Verleihung. Der ging dieses Jahr an den brasilianischen Spielfilm Mai So Hauma, Don't Call Me Son wäre die deutsche Übersetzung, Quatsch, die englische, von Ana Muilartes. Pierre ist 17, steht auf Männer und auf Frauen und hält sich auch bei seinem Kleidungsstil nicht so viel an Konventionen. Seine Mutter zieht ihn und seine jüngere Schwester liebevoll und tolerant auf. Umso mehr ist es ein Schock für ihn zu erfahren, dass er als Baby seinen leiblichen Eltern gestohlen wurde. Und so sehr sich seine leiblichen Eltern auch über ihren wiedergefundenen Sohn freuen, so sehr erwarten sie von ihm, dass er ihren Vorstellungen entspricht, was Pierre so gar nicht tut. Statt Polohemden kauft er sich lieber Frauenkleider und das archaische Männerbild seines leiblichen Mittelklassevaters hält er zu Recht für antiquiert. Der Film erzählt eine wunderbar queere Geschichte über Identität und Familie und zeigt, dass unsere biologische Familie nicht immer die richtige Familie für uns ist.
Ja, prima. Vielen Dank. Da haben wir ja wieder mal ein paar sehr interessante Filme gehört. Und auch wenn es weniger waren insgesamt dieses Jahr auf der Berlinale, scheinen sie nicht weniger interessant geworden zu sein. Im Gegenteil, scheint mir fast. Und die Frage natürlich für alle bleibt, ob wir denn diese Filme jemals zu sehen bekommen. Wie schätzt du das ein?
Na, also wenn schaffen es erfahrungsgemäß, wenn überhaupt sowieso nur die Spielfilme ins reguläre Kinoprogramm. Für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb der Festivals sehr, sehr schwer, ins Kino zu kommen. Eher dann schon ins Fernsehen. Wenn es ein schwuler Film ins Kino schafft, bitte ich ja immer darum, geht ins Kino, guckt ihn euch dort an, denn wenn keine Zuschauer mehr kommen und sich Filme mit schwulen und lesbischen Thematiken anschauen, dann werden diese Filme halt auch irgendwann nicht mehr produziert werden. Auffallend war aber schon, in wie vielen Abspänen Arte tatsächlich als Co-Produzent vorkam. Also auch da kann man auf jeden Fall mal Ausschau halten auf den anderen Sendern. Ansonsten gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Vertriebskanäle online oder auch per DVD und Blu-ray immer noch. Da werden sicherlich einige von den Filmen auch in den nächsten Monaten oder Jahren erscheinen.
Ja, und da gibt es ja noch schwul-lesbische Filmfestivals, zum Beispiel auch in Freiburg. Und wir hoffen, dass wir da den einen oder anderen Film noch zu sehen bekommen, vielleicht auch die Teddy-Preisträger. Dir, Hagen, jetzt erstmal herzlichen Dank für dein Update in Sachen Teddy. Und ich würde sagen, spätestens bis zum nächsten Jahr.
Freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ja, und wir bleiben musikalisch noch etwas in Berlin. Hören wir nun den leider schon verstorbenen Rio Reiser mit Sonnenallee.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Erwischt. Vater der Homo-Ehe unter Drogenverdacht. Gescheitert. Initiative gegen Homo-Ehe in der Schweiz abgelehnt. Starrsinnig. Simbabwes Präsident würde Bevölkerung verhungern lassen. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Berlin. Der offen schwule Bundestagsabgeordnete Volker Beck ist am Mittwoch von all seinen Funktionsämtern zurückgetreten. Grund dafür ist, dass Beck am Dienstag bei einer Polizeikontrolle am Berliner Nollendorfplatz mit einer illegalen Droge angetroffen wurde. Nach Aussage der Berliner Staatsanwaltschaft wurde bei ihm, Zitat, 0,6 Gramm einer betäubungsmittelsuspekten Substanz aufgefunden. Der 55-jährige grüne Politiker gilt als Vater der Homo-Ehe und war aktuell innen- und religionspolitischer Sprecher der Fraktion und Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Er wird mit den Worten zitiert: Ich habe immer eine liberale Drogenpolitik vertreten. Weiter sagte er: Zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen wird mein Anwalt zu gegebener Zeit eine Erklärung gegenüber der Staatsanwaltschaft abgeben. Ich werde mich dazu öffentlich nicht einlassen. Für seinen Einsatz für Menschenrechte und speziell für die von LGBT-Menschen erhielt Volker Beck viele Auszeichnungen. Bern. Am vergangenen Wochenende ist in der Schweiz über mehrere Volksinitiativen abgestimmt worden. Während in den deutschen Medien fast ausschließlich nur über die abgelehnte sogenannte Durchsetzungsinitiative zur vereinfachten Ausschaffung von straffällig gewordenen Ausländern berichtet wurde, wurde auch eine weitere Initiative abgelehnt, die einen Rückschritt für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen bedeutet hätte. Die vordergründig als gegen die sogenannte Heiratsstrafe gerichtete Volksinitiative hätte auch die Konsequenz gehabt, dass in der Schweizer Verfassung die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau festgeschrieben worden wäre. Auf den ersten Blick hätte mit der Initiative der christlich-demokratischen Volkspartei CVP, die in bestimmten Fällen steuerliche Schlechterstellung von verheirateten Paaren gegenüber unverheirateten Paaren beseitigt werden sollen. Da der Antrag aber auch den Satz enthielt, die Ehe ist die auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, der in der Verfassung hätte aufgenommen werden sollen, wäre es bei Zustimmung de facto auch zu einem in der Verfassung festgeschriebenen Verbot der Homo-Ehe gekommen. Der Antrag wurde mit einer knappen Mehrheit von 50,8% abgelehnt. Harare. Am vergangenen Samstag hat der simbabwische Präsident Robert Mugabe erneut erklärt, er werde weiter gegen die Anerkennung von Lesben und Schwulen kämpfen, auch wenn sein Land deswegen auf dringend benötigte Entwicklungshilfe verzichten müsse. Und das, obwohl bis zu 3 Millionen Menschen durch extreme Dürre vom Hungertod bedroht sind. Erst vor kurzem hatte Simbabwe um ca. 1,5 Milliarden Dollar an Nahrungsmittelhilfe gebeten. Auf der Feier zu seinem 92. Geburtstag sagte der seit 1980 als Ministerpräsident bzw. Präsident regierende Diktator, dass wenn Entwicklungshilfe an die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen geknüpft wird, könne sie da bleiben, wo sie ist. Er wird mit den Worten zitiert: Das ist verrottete und schmuddelige Entwicklungshilfe und wir wollen damit nichts zu tun haben. Die Aussage Mugabes entbehrt jedoch jeglicher Grundlage, da bisher die Gewährung von Entwicklungshilfe nie an die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare geknüpft wurde. Lediglich bei extremen Auswüchsen von Homophobie, wie zum Beispiel im Fall von Uganda mit der geplanten Einführung der Todesstrafe für Homosexuelle, wurden Hilfe und Kredite gekürzt. Der Anfang der 80er Jahre noch als Retter und Freiheitskämpfer geltende Politiker entwickelte sich rasch zu einem der homophobsten Politiker der Welt. Schwule werden als, Zitat, schlimmer als Hunde und Schweine bezeichnet, Homosexualität als eine schmutzige Krankheit. Unter seiner Führung hat sich Simbabwe von einst als Kornkammer Afrikas bezeichnetem Land zu einem der ärmsten Länder der Welt entwickelt. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten. Eben hörten wir einen Ausschnitt aus dem Soundtrack von E.T., der Außerirdische. John Williams gewann 1983 für diese Musik den Oscar. Und neben mir sitzt nun der Hartmut, der sich für euch das letzte Wochenende die Nacht um die Ohren geschlagen hat, für die wievielten Oscars waren es?
Es waren die 88. Academy Awards.
Entschuldigung. Natürlich Academy Awards und nicht Oscars.
Nein, Oscars ist natürlich auch richtig. Aber offiziell heißen sie Academy Awards.
Okay, Hartmut, und wenn du dir jetzt die Nacht um die Ohren geschlagen hast, hat es sich gelohnt?
Auf jeden Fall. Ich fand es eine ganz tolle Nacht eigentlich. Eigentlich ist es ein Abend, wenn man in den USA wäre. Aber hier war es natürlich wirklich von 2:30 bis kurz nach 6 Uhr morgens. Dann war es dann zu Ende. Aber hat sich gelohnt. War ein ganz toller, ich sage es trotzdem mal, Abend.
Ja, und wie hast du dich bis dahin wach gehalten?
Ja, ich habe ein bisschen kleinwenig mich vor auch hingelegt, mal so ein Stündchen, aber so richtig vor Schlafen ging dann doch nicht. Ansonsten einfach durchgehalten, tapfer. Und dann war ja schon das Red Carpet, also wenn die Leute über den roten Teppich reinkommen, habe ich so ab 1 Uhr schon mal ein bisschen geschaut, wo man den einen oder anderen Star schon sieht. Und die Kollegen von ProSieben haben mir dann den einen oder anderen auch dann interviewt. Das war schon ganz spannend. Ich habe es auch nicht alleine geguckt, ein Freund von mir war noch dabei, haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann konnte man sich dann doch wach halten. Es geht dann immer besser, als man denkt. Um 8 Uhr abends denke ich immer, es haut nie hin. Aber dann, wenn es dann losgeht, dann ist man doch gespannt.
Ja, im Vorfeld gab es ja schon viel Kritik, weil keine Schwarzen nominiert waren dieses Mal oder Farbigen. Hat sich das auf die Stimmung des Abends irgendwie ausgewirkt?
Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der Abend hat gewonnen, weil die Academy und auch der Moderator, the Host, Chris Rock, dann auch dauernd darauf angespielt hat. Und es echt, glaube ich, wurde selten so viel für die schwarzen Rechte eigentlich Werbung gemacht wie jetzt in dieser Oscar-Verleihung. Auf sehr humorvolle Weise, aber dann doch auch so, dass man die Kritik gut verstanden hat. Chris Rock hat also wirklich in seinem Anfangsmonolog schon ja ziemlich hergezogen, wobei man immer sagen muss, das ist ja abgesprochen mit der Academy, er kann ja nicht plötzlich da was sagen, was die Academy gar nicht hören will. Da wäre er, glaube ich, gleich wieder weg von der Bühne, denke ich mal. Aber hat gleich mal das Ganze The White People's Choice Awards genannt, hat dann auch darauf hingewiesen, man beschwert sich jetzt bei der 88. Academy Awards. Eigentlich gab es vorher schon 71 insgesamt Non-Black Nominations Years, also das 71 Mal wurden auch keine Schwarzen großartig nominiert. Aber in den 50er, 60er Jahren, so hat er richtig gesagt, hat man einfach andere Sorgen gehabt bei den Schwarzen, als sich darüber zu beschweren, dass man nicht für die beste Kamera nominiert worden ist. Da haben die Schwarzen einfach andere Probleme gehabt als jetzt. Und jetzt regt man sich darüber so ein bisschen auf. Aber den ganzen Abend zog sich dann der Running Gag immer dann durch, dass man einfach mit dem Farbe Schwarz gespielt hat und zum Beispiel gesagt hat, okay, diesmal in dem Bereich Memorial, wo immer die besten oder die Verstorbenen des letzten Jahres nochmal präsentiert werden, gäbe es diesmal nur Schwarze und Gedenken an die Schwarzen, die auf dem Weg ins Kino erschossen geworden wären von den Polizisten. Und so Gags gab es die ganze Zeit. Er hat auch darauf hingewiesen, dass das Problem ja eigentlich gar nicht unbedingt so ist, dass es ganz viele Schwarze in ganz, ganz, ganz tollen Filmen gewesen sind, die es dann nicht berücksichtigt wurden, sondern das erste Problem ist, dass die Schwarzen ja eigentlich nicht die großen Rollen oftmals kriegen. Also Leonardo DiCaprio, den ganz toller Schauspieler, hat natürlich eher eine Chance, eine ganz tolle Oscar-Rolle zu bekommen, als zum Beispiel, wie er sagte, Jamie Foxx, der ja in Ray vor einigen Jahren ja wirklich geglänzt hat. Aber es gibt eigentlich ganz wenige Produzenten, die sich darauf einlassen, jetzt eine Hauptrolle mit Schwarzen zu besetzen. Außer natürlich, es ist eine schwarzen Rolle. Also wenn es um Sklaverei geht oder ähnliches, dann haben Schwarze natürlich auch eine Chance, eine gute Rolle zu kriegen. Da kriegen sie oftmals auch Oscars, aber nicht halt in normalen Filmen, in einer ganz normalen Komödie. Ist der Schwarze vielleicht Ben überhaupt der beste Freund von irgendjemandem oder Nebenrolle oder sowas, aber ganz, ganz, ganz selten. Ausnahmen bestätigen die Regel die Hauptrolle.
Und wie kamen jetzt diese Anspielungen von Chris Rock im Publikum an? Eher waren die eher peinlich berührt oder was hattest du für einen Eindruck?
Also ich glaube, die Stars sind ja eigentlich meistens sehr liberal. Also ich meine, da irgendwie ein Schwuler auftaucht oder ein Schwarzer oder sonst irgendwas, dann springen die auch, machen am liebsten noch Standing Ovation und sowas. Ich glaube, das ist kein Problem bei den Schauspielern selber, glaube ich. Das ist eher in den Köpfen vielleicht von dem einen oder anderen Produzenten drin, auch eher vielleicht die Angst, dass die Zuschauer vielleicht die Schwarzen nicht akzeptieren würden in den Hauptrollen, glaube ich jetzt mal so. Also es ist, dass man einfach da sagt, man checkt so viele Millionen da jetzt rein in so einen Film und dann traut man sich nicht, das mit dem Schwarzen in der Hauptrolle zu machen, sondern eher dann vielleicht nimmt man doch eher einen weißen Schauspieler. Aber ich glaube nicht, dass die Schauspieler selber da rassistisch sind, die meisten zumindest, dass sie da rassistisch sind, sondern die sind eher liberal. Er hat sehr viel Applaus bekommen, hat sehr viel gelacht und ich glaube, man hat es ihm nicht übel genommen.
Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zu den Gewinnern oder Gewinnerinnen. Was waren für dich denn so die Höhepunkte des Abends?
Oh, da gab es viele. Also ich persönlich muss sagen, ich habe mich wirklich wahnsinnig für Leonardo DiCaprio gefreut. Ich hatte auch wirklich gedacht, wenn er es heute diesmal nicht gewinnen wird, dann weiß ich auch nicht mehr.
Das war ein Oscar mit Ansage, oder?
Es war mit Ansage, aber das hat man schon ein paar Mal gedacht bei ihm, weil ich halt ihn persönlich jetzt wirklich einen von den ganz großen Kalibern, wie es vielleicht ein Robert De Niro ist oder vielleicht ein Jack Nicholson oder andere wirklich große Kaliber, der hat wirklich ganz viele tolle Filme gemacht, hatte man noch nie diesen Oscar bekommen, hatte mehr Anläufe jetzt gehabt, aber er hat ihn nie bekommen und jetzt war einfach jetzt dran, dass er jetzt diesen Oscar bekommt und Gott sei Dank, er hat ihn auch bekommen, hat auch eine gute Vorlage gehabt, der Film ist einfach sehr gut, er darf da wirklich, es geht ja darum, dass er so eine Art Western eigentlich im Endeffekt, dass er zurückgelassen wird in der Pampa, schwer verletzt, kann sich fast nicht mehr bewegen und rappelt sich dann selbst wieder auf, um wieder in die Zivilisation zurückzukommen und seinen Sohn noch zu rächen. Da darf also wirklich die ganze Bandbreite auch wirklich zeigen und da im Morast sich rumwühlen. Also hat wirklich gute Gelegenheit gehabt, dann auch was zu zeigen. Aber es war hochverdient, finde ich.
Also das war keine Überraschung. Und was waren dann die großen Überraschungen für dich?
Ja gut, es war unsicher, wer wohl der große Gewinner sein wird. Also gab da ja doch einige Anwärter, die oft auf die Kategorie bester Film. Gut, Spielberg, Bridge of Spies, da Spielberg hat immer ein bisschen Pech, da kriegt ja meist nicht die Oscars, obwohl er eigentlich sehr gute Filme abliefert. Brooklyn war einer Film, dann Mad Max, Fury Road, dann The Revenant, Room war dann ein Film, der auch gute Karten hatte, Spotlight, der jetzt auch gerade im Kino läuft. Da geht es ja um die Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche. Es gab viele Filme, die eigentlich ganz ganz gute Chancen hatten und zwar gespannt, wer das Rennen macht. Zum Beispiel The Revenant war ja mit 12 Nominierungen ins Rennen gegangen und hat jetzt nur 3 Stück bekommen, wenn auch 3 der wichtigsten Regie. Übrigens das zweite Mal ineinander hat dieser Regisseur einen Oscar bekommen, letztes Jahr auch für Birdman. Dann Kamera, was auch hoch verdient war, wie ich finde. Die Kamera ist wirklich sehr, sehr gut, auffallend gut in dem Film. Und eben dann die Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Der große Gewinner eigentlich von der Anzahl der Oscars war ja dann Mad Max Fury Road, der wohl auch wirklich durchgeschlagen ist in Amerika. Da hat 6 Oscars bekommen, wenn auch eher so die technischen Oscars, aber im Endeffekt so. Aber eigentlich der Oscar-Gewinner wäre eigentlich Mad Max, wenngleich der eben jetzt nicht die gehobeneren Oscars bekommen hat, also wie beste Hauptrolle und so weiter. Und auch nicht bester Film. Bester Film wurde dann eben Spotlight, der auch bestes Drehbuch auch bekommen hat, Original Screenplay. War auch vielleicht eine kleine Überraschung gewesen, dass der jetzt das Rennen gemacht hat. Aber es hat sich eigentlich schön verteilt. Das fand ich eigentlich ganz spannend an diesem Abend. Der Revenant hat was bekommen, Spotlight hat was bekommen. Also es ist eigentlich ganz gut verteilt gewesen.
Jetzt kommen wir mal zur Musik. Wir haben ja vorhin John Williams erwähnt. Der hat seine 50. Nominierung gehabt dieses Jahr und hat zum Oscar gereicht.
Für ihn leider nicht, er war glaube ich noch zu jung. Er ist 84 und gewonnen hat Ennio Morricone mit 87 jetzt, was aber auch hochverdient war, vielleicht weniger jetzt unbedingt jetzt ausrechnen für den Tarantino-Film, den ich ja toll finde und die Musik ist auch toll. Er hat sicherlich aber schon andere, bessere Filmmusik geschrieben, aber der Soundtrack ist sehr, sehr gut. Dafür hat er seinen Oscar bekommen, Ennio Morricone, ist dann mit 87 Jahren auf der Bühne auch gewesen und John Williams muss ja wohl noch ein bisschen warten, aber da wurde zumindest erwähnt, dass er zum 50. Mal nominiert wurde, das ist schon was ganz Besonderes, das erreichen ja sehr, sehr wenige. Hätte es sicherlich auch verdient gehabt, für Star Wars war er ja nominiert gewesen. Ein ganz großer, für mich einer der größten Filmkomponisten, die es überhaupt gibt. Aber wird wohl dann erst nächstes Jahr klappen.
War das für Morricone nicht der erste richtige Oscar? Ich glaube, er hat bisher nur einen fürs Lebenswerk gekriegt.
Genau, es war sein erster richtiger bis jetzt, ja. Man hat auch gemerkt, dass er sehr gerührt war auf der Bühne.
Okay, und wenn man jetzt schon bei Musik sind, das war jetzt also für den Soundtrack. Es gibt ja aber auch den Oscar für den besten Song.
Genau. Das war dann tatsächlich das Bond-Song, der Aftermath of Spectre, Writings on the Wall für Sam Smith. Überraschend vielleicht ein bisschen, weil als der Bond-Film rauskam, haben ja viele geunkt, das sei der schlechteste Bond-Song überhaupt. Fand ich persönlich auch nicht, aber war natürlich nicht ganz so gängig wie zum letzten Skyfall von Adele. Aber ich fand ihn eigentlich musikalisch spannend und ich glaube, deswegen hat er vielleicht auch den Oscar bekommen. Ja, und der ist auf die Bühne auch gekommen und hat dann auch sehr deutlich dann gesagt, dass er schwul ist, beziehungsweise hat gesagt, er widmet das Ganze dann auch der LGBT-Gemeinschaft. Es gab dann so einen kleinen Eklat im Nachhinein so ein bisschen noch, weil er der Meinung war und auf der Bühne auch gesagt hat, dass er mit Sir Ian McKellen von ihm einen Artikel gelesen hatte, dass es noch nie auf der Bühne einen offen Schwulen gab, der einen Oscar bekommen hat und hat es eben auch gesagt, er glaube, dass er der Erste nun sei. Deswegen würde es eben auch widmen an die LGBT-Gemeinschaft. Gab dann aber Ärger, weil 2009 gab es schon mal einen Oscar-Gewinner, der eben genau auch als Schwule auf die Bühne gekommen ist, nämlich Dustin Lance Black. Das war damals für Milk, der Film über Harvey Milk, hat damals einen Oscar bekommen für das Original Screenplay. Und der nahm damals bei der Dankesrede auch offen Bezug zu seiner Homosexualität. Der wiederum ist der Partner oder Verlobte von Tom Daly, der britische Turnspringer. Wir haben darüber auch schon einige Male berichtet. Und ja, er hat dann sehr bitterbös dann getwittert gegen den aktuellen Oscar-Gewinner Sam Smith, hat geschrieben: Hey Sam Smith World, wenn du schon keine Ahnung hast, wer ich bin, dann ist es vielleicht Zeit, mit den Textnachrichten an meinen Verlobten aufzuhören. Oh, was da wohl im Privaten da abgelaufen ist, weiß man nicht. Aber gab es da ziemlich Ärger, wenngleich Sam Smith sich wahrscheinlich einfach nur vertan hat, denke ich mal. Aber auf jeden Fall gab es dann auch auch einen Hinweis auf die Schwulen und Lesben, also weil der Oscar ja gewidmet worden ist, der LGBT-Gemeinschaft.
Gab es noch, also das war jetzt ein Schwuler, der für einen, ich sag mal, nicht schwulen Film jetzt nominiert wurde, beziehungsweise das Lied dazu. Aber gab es auch irgendwelche Filme mit schwul-lesbischer, Transgender-Thematik im Wettbewerb?
Ja, es gab einige, zum Beispiel Carol, da war ja Kate Blanchett auch nominiert für die beste Hauptrolle, hat leider die nicht bekommen. Es ging dann an Room und an Brie Larson. Das war ja zum Beispiel ein Film, der eine queere Thematik hatte. Dann der andere Film war The Danish Girl. Da war ja wie letztes Jahr Eddie Redmayne ja wieder nominiert, der ja da eine transsexuelle Person, eine Figur spielt. Er bekam den Oscar nicht, aber doch die beste weibliche Nebenrolle dann. Alicia Vikander hat da den Oscar bekommen. Also der Film hat auch also dann einen Preis bekommen.
Du hattest vorhin erwähnt, dass Sam Smith auch eine Botschaft ans Publikum hatte. Er war vermutlich nicht der Einzige, oder? Das wird er gern benutzt, diese Plattform.
Genau, also natürlich Chris Rock habe ich ja vorhin schon erwähnt, dann auch Leonardo DiCaprio, da setzt sich ja bewahrt sehr mit dem Klimawandel auseinander. Der hat zum Beispiel auf der Bühne gesagt, er ist unsere größte Bedrohung, lasst uns diesen Planeten nicht als selbstverständlich ansehen. Also hat er wirklich nochmal deutlich Werbung gemacht, hat es also wirklich untergebracht in seiner Dankesrede. Lady Gaga hat sich mehr oder weniger auch dann gegen sexuellen Missbrauch gewandt. Dann The Revenant, das ganze Team hat sich nochmal für die Unwichtigkeit der Hauptfarbe nochmal eingesetzt. Und dann waren es im Endeffekt ja auch die Filme, die teilweise da eben auch Oscar bekommen, die auch ein Zeichen setzen, wie eben Spotlight, wo es um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geht und verschiedene andere Filme, die also auch sehr politische Themen hatten. Also von daher würde ich sagen, die Oscar-Verleihung war dieses Jahr schon relativ politisch angehaucht.
Okay, dann möchte ich zum Schluss dich noch fragen, wie war die Oscar-Verleihung aus deutscher Sicht?
Also den man vielleicht noch gehofft hatte, war ein Kurzfilm. Das war Alles wird gut. Der Niedersacher Patrick Vollrath hat einen Film gedreht. Der hat einen Oscar leider nicht bekommen. Aber so ganz leer sind wir nicht ausgegangen, indirekt. Okay. Weil diesmal der Steven Spielberg-Film Bridge of Spies ja tatsächlich eine deutsch-amerikanische oder amerikanisch-deutsche Produktion ist, die auch hier in Deutschland im Wesentlichen gedreht worden ist. Es sind sehr viele deutsche Schauspieler mit dabei. Sebastian Koch zum Beispiel hat mitgespielt, verschiedene andere. Und immerhin gab es dafür für die beste männliche Nebenrolle einen Film, nicht für einen Deutschen allerdings, für Mark Rylance. Also von daher, so ein klein wenig dürfen wir uns auch geehrt fühlen.
So, jetzt haben wir so ziemlich alle Oscars vergeben. Jetzt so zusammenfassend, wenn man jetzt die Show als Ganzes sieht und vor allem auch die Moderation, warst du zufrieden mit dem Moderator?
Also wird wieder sehr viele Verrisse geben. Jedes Jahr lese ich immer, wie langweilig die Oscar-Verleihung sei, aber sie funktioniert das seit vielen, vielen Jahrzehnten, ja mittlerweile bald schon, 88 Mal bereits schon. Der Moderator war sehr, sehr gut. Letztes Jahr gab es ein bisschen Kritik an Neil Patrick Harris, auch auf den Spur lebend, eigentlich ein ganz toller Entertainer, der, glaube ich, schlecht rüberkam. Ich glaube, dass Chris Rock die besseren Vorlagen aber auch hat dieses Jahr. Also hat er dieses schwarze Thema gehabt und er ist knalliger. Neil Patrick Harris war insgesamt leiser, mit einem leiseren Humor insgesamt, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat letztes Jahr. Aber Chris Rock hat auch die ganze Zeit geschrien. Ich habe immer das Gefühl gehabt, weiß er nicht, dass er ein Mikro hat. Aber das war seine Art, wie er natürlich rüberkommt. So Mario Barth ist ja auch lauter als ein Dieter Nuhr oder irgend sowas. Von daher, also man kann ihn sicherlich wieder nehmen. Aber die Vorlage war schon mit dem Schwarzen natürlich ihn schon sehr gut. Insgesamt, die Oscar-Verleihung war ein bisschen umgestellt von der Reihenfolge der Oscars. Das weiß ich nicht, ob das jetzt was gewonnen oder nicht hat. Insgesamt war es eine tolle Oscar-Verleihung. Es fehlten vielleicht die ganz, ganz, ganz großen Momente hier und da. Also dass irgendwie ein ganz großer Star auf die Bühne kam, wo alles eine Innovation gemacht haben und dann mit Tränen davor sitzt. Es war vielleicht ein bisschen Leonardo DiCaprio, es war vielleicht auch Ennio Morricone, Aber gut, das kann es auch nicht jedes Jahr prinzipiell geben. Wobei dieser Ehren-Oscar, den es ja meist früher gab, den gibt es ja momentan auch in der Form nicht mehr auf der Bühne. Da wo dann irgendwie nochmal einer mit 100 Jahren auf die Bühne hüpft. Das ist ja meist immer ein ganz großer Moment. Das haben sie aus irgendwelchen seltsamen Gründen rausgenommen. Was ich sehr schade finde, eigentlich, dass man auch irgendjemand von dem alten Hollywood immer ehrt.
Vielen Dank, dass du dir für uns die Nacht um die Ohren geschlagen hast. Du hättest es sowieso getan, oder?
Ja, okay. Es könnte sein, dass ich auch sonst eingeschaltet hätte.
Aber eben, dass du dir auch die Mühe gemacht hast, das nochmal alles zusammenzufassen. Und damit wir euch jetzt einen Oscar-Preisträger auch hier in der Sendung präsentieren können, spielen wir für euch Sam Smith mit Writings on the Wall.
Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
Das war Irene Cara mit What a Feeling, ebenfalls ein Filmsong, der einen Oscar gewonnen hat. Wenn auch nicht in dieser Version, da hat sich noch der DJ Bobo mit reingeschmuggelt. Damit grüßen wir auch unsere Hörer in der Schweiz. Wo wir gerade bei What a Feeling sind, mein nächster Gesprächspartner singt auch von Gefühlen. Er fühlt sich nämlich schwerelos, zumindest wenn man seiner neuesten Single glauben darf. Am Telefon habe ich nun Jordan Hansen. Hallo Jordan!
Ja, hallo ihr Lieben.
Ja, also jetzt bist du schwerelos. Wir hatten dich ja schon mehrmals in der Sendung. Das erste Mal konntest du deinen Titel Gonna Party vorstellen. Da war ja der Name schon irgendwie Programm. Bei Endless Shame ist es dann etwas nachdenklicher geworden. Und jetzt schwerelos. Wie kam es zu diesem Stilwechsel oder siehst du es gar nicht so?
Doch. Es ist auf alle Fälle ein Stilwechsel und den wollte ich unbedingt mitmachen, weil ich mich wieder so ein bisschen auf, auf andere Sachen besinnen wollte und so schwerelos halt wieder eine deutsche Sprache verfasst. Und ich mag ja gern Englisch singen, aber ich mag auch sehr gern Deutsch singen und dem wollte ich im Prinzip sozusagen jetzt noch gerecht werden mit der neuen Single.
Ist das jetzt mal ein einzelnes Lied, das du auf Deutsch singst oder soll es in diese Richtung weitergehen?
Also es soll auf jeden Fall in diese Richtung so weitergehen. Das ist zumindest der Plan, ja.
Okay, ich weiß nicht, ist vielleicht etwas persönlich, aber ich habe mir den Titel angehört und auch den Text angehört. Ich meine, er ist Deutsch, da versteht man ja auch gut. Hast du da auch irgendwelche persönlichen Erfahrungen mit reingebracht oder ist dir das einfach nur so in den Sinn gekommen?
Oh no, that's too private.
Okay.
Also nein, alles gut. Nee, also das ist wirklich ein, ich sage immer ganz gerne, es ist ein autobiografischer Song. Also da steckt wirklich sehr viel eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse mit drin. Es geht im Grundlegenden darum, dass man von einer vergangenen Beziehung spricht. Und ich weiß nicht, also ob du das auch schon erlebt hast, ich habe es schon erlebt mittlerweile und es wird vielen so gehen, dass man irgendwann in einer Beziehung, wenn es manchmal nicht so läuft, mal an diesem Punkt ist und man vielleicht denkt, okay, ist es wirklich das Richtige für mich, wie ich das gerade so vollziehe, nimmt mein Leben damit die richtige Wendung und kann ich mich damit sozusagen auch arrangieren. Und manchmal geht es positiv aus und manchmal kommt man eben auch zu der Erkenntnis, dass man gern was ändern möchte. Und Schwerelos erzählt im Prinzip genau von der Situation. Man möchte eigentlich das Alte, obwohl es eigentlich nichts mehr Glückliches bringt, nicht loslassen, aus Sicherheit wahrscheinlich, aus eigener Sicherheit. Und andererseits möchte man ganz gern wieder was Neues erleben, was Neues anfangen, um sich dann irgendwann wieder glücklich zu fühlen, um eben diesen Zustand dieser Schwerelosigkeit, dieses Glücksgefühls irgendwie zu erleben. Und dieses Gespräch sozusagen zwischen zwei Menschen wird in Schwerelos dargestellt und geht dann sozusagen im Refrain wieder in das Hoffnungsvolle, was Neues kann beginnen, der neue Anfang kommt irgendwann über.
Also hört sich doch ziemlich positiv an.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war so frech zu fragen, weil bei Endless Shame, da hast du ja auch eine Anekdote dazu erzählt, das hatte ich noch in Erinnerung und deswegen habe ich gedacht, ich frage einfach mal. Und wenn du jetzt gerade sagst, so zwischen alt und neu, also zwischen alten Erfahrungen und Neuung, das erinnert mich jetzt eigentlich auch an unser Lied für Stockholm. Hast du das eigentlich verfolgt?
Ja, ich habe das natürlich verfolgt. Ich bin ja bekennender ESC-Fan und sehr passender Gucker von dem ESC. Ja, auf jeden Fall. Also ich war spannend dabei. Ich war auch nicht allein. Ich habe das mit Freunden zusammen geguckt in Leipzig. Wir waren auf dem Sofa, haben uns Pizza bestellt, haben uns mit Burgern zugefressen, alles, was wirklich so ging und haben das dann wirklich richtig, richtig zelebriert und genossen. Obwohl ich sagen muss, dass ich dieses Jahr mit der Vielfalt der Songs, die dargeboten wurden, doch schon sehr überrascht war, aber auch gestehen muss, dass ich mit diesem diesjährigen Vorentscheid nicht wirklich viel anfangen konnte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich meine, der hat ja eine Geschichte, die kennst du ja vermutlich auch, das war ja mit
Xenia und
du. Hättest du lieber Xavier Naidoo beim Vorentscheid gehabt?
Also ich persönlich höre seine Musik nicht so oft, deswegen hätte ich ihn jetzt vielleicht ehrlich dahin geschickt. Aber ich muss sagen, dass ich doch schon fand, man hat gemerkt, dass man jetzt versucht hat, möglichst schnell so einen Vorentscheid auf die Beine zu stellen, um sozusagen dem Druck der Öffentlichkeit, der nun sehr hoch auch gewesen ist, gerecht zu werden.
Ich finde, dafür haben Sie ja dann doch noch was Hochkarätiges zustande gebracht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war, wie gesagt, es war doch schon eine breite Mischung. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich dann im Laufe der Sendung noch nicht so wirklich in allen wiedergefunden.
Okay, was wäre denn dein Favorit gewesen?
Überraschenderweise Gregorians. Ich höre die normalerweise gar nicht, bin ich ehrlich, weil es auch nicht meine Richtung ist. Aber an diesem Tag, zu dieser Zeit, wo das auch dann wirklich da war, das war so mystisch, hat mich irgendwie so ein bisschen in den Bann gezogen, dass ich dann dachte, Mensch, das könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, weil es eben auch mal was anderes ist. Ich meine, wir hatten schon die Omas aus Russland, die aus ihren, Everybody Dancing sozusagen, ja, wir hatten Conchita Wurst und wir hatten noch keine Mönche, ja, die auf der Bühne standen und sozusagen ein Lied zum Besten gegeben haben. Und ich hätte das von der Wirkung einfach schön gefunden, zumal es auch sehr episch daherkam und das, ja, hat mir einfach gefallen. Muss ich sagen, ja.
Ja, und dieser Countertenor, der hatte dem Ganzen noch so einen gewissen Aha-Effekt dazugefügt, oder?
Ja, genau. Das war so ein bisschen, es war halt spannend, man blieb dann dran, man wollte das gern noch weiter sehen. Und das hat man, denke ich, an der Halle auch gemerkt. Die hat ja ziemlich, ist ja mitgegangen am Ende, die hat ja applaudiert und wollte noch eine Zugabe und alles Mögliche. Also das war ja wirklich schon eine ganz, ganz tolle Performance auch.
Ja, jetzt ist es aber eben, sind es nicht die Gregorians gewonnen. Kannst du jetzt mit unserem Lied für Stockholm leben, mit der Jamie Lee Kriwitz?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben da auch eine gute Entscheidung getroffen. Sie passt ja rein vom Typ her super in dieses ganze Konzept. Ja, also ich meine, sie ist eine Verrückte, ja, sie ist noch jung, ja, und dynamisch. Was will man eigentlich mehr? Sie kommt aus Hannover, ja, das sollte uns vielleicht noch ein gutes Omen sein.
Ach, Lena, das kam auch aus Hannover,
ja,
oder?
Naja, genau, das könnte ein Omen sein. Und sie ist auf jeden Fall eine Type. Und ich glaube, sowas braucht man auch beim ESC, dass man etwas darstellt und eben nicht mit dem ganzen Strom mitschwimmt. Das auf jeden Fall. Muss aber dazu sagen, so sehr ich ihr ganz viel Glück wünsche bei dieser Veranstaltung, ich glaube eher, dass es eben die äußeren Umstände sind, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass es nachher wieder weniger erfolgreich wird.
Ja. Was meinst du jetzt konkret mit äußeren Umständen?
Naja, also ich sag mal so, ich muss sagen, ich habe letztens im Hessischen Rundfunk war das, glaube ich, eine Sendung gesehen, Barbara Schöneberger war da und da war auch Jamie Lee anwesend, der Talkshow. Und sie meinte dann, ja, es ist ja nun mal so, dass der ESC eben auch eine Fläche für Politik ist, ja, und eben verschiedene Stimmungen in der Politik sich manchmal auch am ESC widerspiegeln. Und ich glaube und finde auch, dass sie mit diesen Worten gar nicht so Unrecht hat. Ja, denn die Erfahrung zeigt uns ja auch in der Vergangenheit, dass es oft so war, dass in sehr schweren Zeiten eben alle eher für sich in ihrem Süppchen gekocht haben, ja, und die Punkte weniger an andere Länder gegeben haben, die man sonst vielleicht gar nicht erwarten würde. Und ich glaube, das könnte vielleicht das Problem sein, was sie bewältigen muss. Und was ich auch sagen muss, die Vermarktung des Acts zum ESC, wo ich immer das Gefühl habe, dass die nicht so gut funktioniert. Wenn man uns Marlena anguckt damals, ja, die war ja fast in der Talkshow unterwegs, hat da ja alles Mögliche mitgemacht und das war eben auch ihr Geheimrezept. Und ich wünsche ihr einfach dieses Jahr, Jamie Lee, dass sie die Chancen nutzen kann, dass man ihr auch die Chancen gibt, sich wirklich ganz viel zu präsentieren und wirklich ganz breitbandig zu präsentieren, damit es eben auch einen Erfolg haben kann und man nicht wieder mit irgendwelchen Skandalen im Vorhinein das Ganze sozusagen so ein bisschen abwertet, ja.
Mit Skandalen sprichst du vermutlich auch auf das letzte Jahr an, als wir ja quasi eine Teilnehmerin der zweiten Wahl hatten, oder?
Ja, und ich muss sagen, also für mich persönlich war sie nicht zweite Wahl, für mich war sie die erste Wahl und ich habe auch nachdem das Ganze passiert ist, immer noch das Gefühl gehabt, dass es eine gute Entscheidung ist, sie dahin zu schicken. Und es war einfach das Problem und das finde ich dann in dem Moment auch nicht gut. Sie wurde eben dann nach außen eine zweite Wahl deklariert, obwohl sie es ja im Endeffekt, sie konnte dafür ja gar nichts, ja. Und dann wurde sie von den Medien zerrissen, von der Presse zerrissen und das war, glaube ich, schon von Anfang an ein ganz schlechter Weg, diese ganze Sache anzugehen und ist wahrscheinlich in meinen Augen auch mitverantwortlich dafür, dass sie im Endeffekt mit 0 Punkten rausging, was ich persönlich nicht gerechtfertigt finde, weil es wirklich eine richtig, richtig gute Performance war.
Ja, und ich meine, wir haben ja das, also die deutschen Medien haben das ja sofort mit Skandal, mit solchen Vokabular belegt, dass das Ausland natürlich da drauf springt, ist irgendwie dann auch klar, oder?
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ne? Und das ist eben das Problem, das wir haben, dass wir uns hier in Deutschland immer sehr oft in unserer typischen Manier sozusagen über alles Mögliche aufregen. Und gerade in der Situation, wo wir ja eigentlich unseren Künstler unterstützen sollten, das dann nicht machen und die Medien auch nicht. Und dann ist es meistens das Problem, das bekommt man im Ausland mit und dann ist das ganze Ding von vornherein eigentlich schon verloren. Und da kann der Beitrag in meinen Augen noch so gut sein, es wird dann nicht funktionieren, weil die volle Rückendeckung einfach nicht da ist. Und deswegen wünsche ich das von Herzen Jamie Lee, dass sie diese Rückendeckung bekommt, dass sie die auch hat, um dann sozusagen auch mit einer ganz positiven Stimmung da reinzugehen. Für sich eine positive Stimmung hat, da reinzugehen.
Und apropos Künstler unterstützen, kommen wir mal wieder zu dir zurück.
Ja, Mensch, wie so ein Kaffeeplausch heute wieder.
Ja. Du hast jetzt die neue Single am Start, die ist jetzt erst die Tage rausgekommen, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, hoffe. Genau, die kam am letzten Freitag kam die raus, genau.
Ah, ja, ja, und hier gleich schon brandheiß, also hier dampft es noch, werden wir sie euch nachher gleich präsentieren. Aber ich wollte mal so fragen, was du noch so treibst, also jetzt künstlerisch, der Rest geht mich ja nichts an.
Und da kann ich auch noch weit ausruhen, wenn du möchtest. Wir haben noch Zeit bestimmt.
Aber hast du noch irgendwelche andere Projekte am Start, die vielleicht für uns interessant sein könnten?
Ja, also ich bin dieses Jahr wieder sehr, sehr viel unterwegs auf den verschiedensten Bühnen des Landes. Auch erstmals in Österreich bin ich dieses Jahr unterwegs. Dort bin ich beim Linz Pride.
Okay.
Ich werde dort auftreten auf der Bühne moderiere dieses Jahr auch wieder verstärkt verschiedene Veranstaltungen. Das habe ich die letzten Jahre so ein bisschen zurückgefahren, aber ich möchte gerne auch da wieder mal so ein bisschen was machen. Und sonst vor allem Studioarbeit und weitere Songs aufnehmen, denn ich plane eigentlich schon jetzt so irgendwann mal dann auch ein ganzes Album mal zu veröffentlichen. Das würde sich jetzt anbieten. Und das endlich mal in Angriff zu nehmen, da war ich in letzter Vergangenheit immer etwas nachlässig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber das lag einfach daran, dass die Auftritte da waren und dass da meistens auch die Zeit nebenbei dann auch fehlte. Und da würde ich mich ein bisschen mehr drauf jetzt fokussieren. Und ja, sonst freue ich mich erstmal auf den Sommer, auf die Auftritte, auf die anstehende Tour. Und ich denke mal, da wird es auf alle Fälle wieder ganz schöne Erlebnisse geben, die mich wieder inspirieren, wo ich dann vielleicht auch Ideen für neue Projekte bekomme einfach auch.
Okay, und wenn man dich jetzt wirklich mal live auf der Bühne sehen will, wo kann man sich informieren? Hast du irgendeine Website, wo die Termine zu sehen sind?
Also einmal bin ich ja, wie das heutzutage leider so Usus ist, ja, bei Facebook und bei anderen sozialen Netzwerken auf alle Fälle aktiv, bei Jordan Hansen sozusagen. Aber auch meine Homepage ist endlich neu, also sie erstrahlt gerade im neuen Glanze. Das ist immer so mein alljährlicher Frühjahrsputz sozusagen, dass sie neu gemacht wird. www.jordan-hansen.de und dort gibt es jetzt auch dieses Jahr einen Tourblog, wo ich sozusagen dann immer Live-Videos oder auch kleine Tourberichte und kleine Erlebnisberichte von der Tour veröffentlichen werde, um so ein bisschen mit den Leuten mich zu unterhalten und so ein bisschen auch das einfach mit anderen Leuten teilen zu können und mit der großen Jordan-Family zusammen zelebrieren und feiern zu können einfach.
Das hört sich interessant an, da werden wir das mal verfolgen und vielleicht sieht man sich ja endlich mal bei einer der Gelegenheiten.
Das wäre jetzt nach wie vielen Jahren schon? 2 Jahre, 3 Jahre? Mensch.
Ja, das hat mit Gonna Party angefangen.
Ja, es ist verdammt lang her. Also dann könnte ja bald irgendwann meinen, wir sind schon auf über die Bierehe hinaus. Wir haben letztens gelernt, nach 6 Monaten war das, glaube ich, 9 Monate die Bierehe. Ne? Die haben wir jetzt auch schon erreicht. Wir sind schon in der Bierehe vorbei.
Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt dann so viel Bier-Intus haben, dass wir langsam zu schweben beginnen, dann wollen wir uns doch mal der Schwerelosigkeit widmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich bin dabei.
Okay, also dann bedanke ich mich schon mal für das interessante Gespräch und dann präsentieren wir euch und dir, also ich meine, du kennst den Titel natürlich.
Ja, ich tue ganz überrascht, ich verspreche.
Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank und noch einen schönen Abend und wir hören jetzt Jordan Hansen mit Schwerelos.
Hallo, hier ist Chris Schumann und ihr hört Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Das waren nochmal die 10 Beiträge des deutschen ESC-Vorentscheids in Köln. Als letztes hörten wir Laura Pinsky, Schützling von Ralf Siegel, der so glücklich war, dass er in Deutschland wieder eine Chance bekam. Mit dem 4. Platz reichte es nicht für das Finale. Vorhin hatten wir einen Gruß von Chris Schumann gehört. Der unterlag ja 2013 Andreas Kümmert bei The Voice of Germany. Genau dieser Andreas Kümmert, der im letzten Jahr auserkoren wurde, für Deutschland nach Wien zu fahren, aber dann doch spontan abgelehnt hatte. Und in diesem Jahr? Mit Jamie Lee Kriwitz ergatterte er sich wieder eine Gewinnerin von The Voice of Germany, das ESC-Ticket. Mit dem Unterschied, dass sie es auch angenommen hat. Moderiert wurde unser Lied vor Stockholm von Barbara Schöneberger, die wieder in Höchstform hatte. Nach den Querelen mit Andreas Kümmert und Xavier Nadu war man natürlich gespannt, wie damit umgegangen werden wird. Barbara hatte dafür den richtigen Spruch auf den Lippen. Sie sagte, Kümmert wollte nicht, Xavier durfte nicht und dann kam's ganz dicke für den NDR. Ich hatte wieder Zeit. Und um der Gefahr entgegenzugehen, dass es wieder zu diesem Fiasko wird, hatte sie dann noch gesagt, wir haben eine Regeländerung zum Vorjahr. Der hier heute Abend gewinnt, der muss dann auch tatsächlich antreten für Deutschland. Das haben wir uns so überlegt. Und jetzt hören wir mal von der Pressekonferenz, wie Barbara Schöneberger die Show sonst noch war. Ich möchte die Tonqualität entschuldigen, weil im Gegensatz zu den letzten Jahren fand die Pressekonferenz nicht in einem Presseraum statt, sondern direkt auf der Bühne. Entsprechend laut und hallig war es dort.
Wie war das so eine Schutzmutter? Ja, also das hat man ja ganz gerne, wenn sie das
Ja, das Problem mit der Jamie Lee ist nur, dass sie erst 17 war und damit musste die Pressekonferenz eben schnell verfahren durchgeführt werden, damit sie um 23 Schluss war, weil da müssen Minderjährige nun mal ins Bett. Ja, und das war auch ein Thema, weil eigentlich sollte ja die Jamie Lee ins Frühstücksfernsehen und weil sie nicht konnte bzw. nicht durfte, weil sie nicht lang genug geschlafen hätte, ist dann halt jemand anders eingesprungen.
Ich bin
Barbara Schöneberger.
Aber du bist doch
der Erste. Genau, den aber auch 18, wenn ich das richtig erinnere. Alles schön.
Ja, und dann hören wir uns noch an, wie die Jamie Lee Europa davon überzeugen wird, dann für sie zu stimmen, weil da hat sie sich auch schon Gedanken gemacht.
Ich glaube, dass neben meinem Outfit und neben dem Bild, ich Europa überzeugen kann, einfach mal für mein Gesang, wenn es gut läuft, dann denke ich einfach, dass meine Stimme vielleicht eigentlich viel mehr ausmacht als die Bühne und mein Outfit. Und ich glaube, dass der Song, was dazwischen ist, in den Wettbewerb.
Ja, etwas Erfrischendes im Wettbewerb. Und für die, die ihn noch nicht kennen, was fast nicht sein dürfte, aber trotz allem, spielen wir jetzt nochmal für euch Jamie Lee Krivitz Ghost, unser Lied für Stockholm. Das war unsere Hybrid-Sendung Gay Watch meets Gay Music. Bedanken möchte ich mich bei unseren Berlinale-Korrespondenten Hagen und Götz. Und wir freuen uns schon auf den Berlinale-Bericht 2017. Dank auch an Hartmut, der auf seinen Schönheitsschlaf verzichtet hat, um uns von der Oscar-Verleihung zu berichten. Und nicht zu vergessen, Jordan Hansen. Danke für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank auch an euch an den Empfangsgeräten fürs Zuhören und Mitchatten. Die gesamte Sendung gibt es als Download und Stream. Ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland. Zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen. Dann hören wir uns wieder nächste Woche zu Schwule Welle, das Magazin. Gleiche Stelle, gleiche Welle und bis dahin, tschüss!
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.